Ja, liebe Brüder und Schwestern, das heutige Evangelium steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 26 bis 40. Ich habe es hier in der Luther 84 und Sie haben es auf Ihrem Zettel mit Schlachter. Das sind aber beides, denke ich, gute Übersetzungen. Luther nehme ich deshalb, weil ich damit groß geworden bin, eigentlich mit dieser Übersetzung. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steht auf und geht nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger aus dem Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war diese, Jesaja 53, die Verse 7 und 8. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das von seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Und da sprach der Kämmerer: Sieh, da ist ein Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und als sie aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Soweit das Evangelium. Zwei Männer auf der Straße von Jerusalem nach Gaza. Der eine auf dem Rückweg von Sebaste, der Hauptstadt Samariens, nach Jerusalem und predigt dabei das Evangelium, wo immer es ihm möglich ist. Als der Engel des Herrn ruft, als Bote eine noch nicht offenbarte Aufgabe von ihm zu übernehmen. Der andere war auf der Rückseite von einer sehr beschwerlichen, lang geplanten Reise über 2000 Kilometer weg vom Zusammenfluss des Weißen und Blauen Nils bis hin in die heilige Stadt Jerusalem. Die beiden begegnen sich an diesem Tage nach dem Willen Gottes. Wir wollen sie ein Stück dabei begleiten, wie sie ihren Gedanken nachhängend diesen Weg zurücklegen. Gesellen wir uns zunächst dem Philippus zu, so heißt der Erste. Er hatte eigentlich ganz andere Dinge vor. Es zog ihn zurück nach Jerusalem zu den verfolgten Brüdern. Sein Kopf ist noch voll von dem, was er in den Wochen erlebt hat, die hinter ihm liegen. Er, der damals als den Aposteln die Arbeit über den Kopf zu wachsen drohte, als einer von sieben das Amt des Armenpflegers und Diakons übernommen hatte. Was hatte sich in den letzten Monaten und Wochen doch alles ereignet? Es war ihm und den anderen sechs nicht viel Zeit geblieben, sich auf die neue Aufgabe einzustellen. Die Gemeinde wuchs rasch und täglich kamen neue hinzu. Keiner durfte vernachlässigt werden. Jeder hatte seine Fragen und Bedürfnisse. Aber dann war das Unheil über sie hereingebrochen. Die Aufwiegelung des Volkes, der Ältesten und der Schriftgelehrten. Die üble Nachrede, die man über sie verbreitete. Falsche Anklagen durch gekaufte Zeugen und schließlich die Verhaftung und Verurteilung des Stephanus, sein furchtbarer Tod im Steinhagel seiner Ankläger. Philippus ging dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf, besonders, das vollmächtige Zeugnis des Stephanus über Jesus und seine Verteidigung anhand der Geschichte Israels von Abraham bis zu den Propheten, in Apostelgeschichte 7 nachzulesen. Er hielt die Wahrheit nicht zurück. Welche Propheten haben eure Väter nicht verfolgt, so rief er, und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Worte von bemerkenswerter Offenheit. Vor ihm stand das Bild des geschundenen Körpers seines geliebten Bruders Stephanus, ein Bild des Jammers und doch von einer unglaublichen Ausstrahlung, mit verklärten Augen wie aus einer anderen Welt. Er starb mit Segensworten auf den Lippen, ohne ein Wort der Anklage gegen seine Peiniger. Die letzten Worte hatten Jesus gegolten. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf und Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht zu. Wie Jesus, wie Jesu Worte vom Kreuz. Und das war das, was war das für eine unfassbare Kraft in dieser Situation, so zu sprechen und so zu sterben. Dann schweiften seine Gedanken zur beginnenden Verfolgung durch Saulus und die Beauftragung mit der Betreuung der Gemeinde in Sebaste, der Hauptstadt Samariens. Wie war er doch zunächst nach den aufrüttelnden Ereignissen voll gewesen, auch den Samaritanern das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Lange hatten sie darüber gebetet, ob die frohe Botschaft auch über den Kreis der Jünger hinausgetragen werden sollte. Dann hatte sich einer an die Worte Jesu erinnert. War der Herr es ja nicht gerade, der einen Samariter als Beispiel genommen hatte, um die Liebe zum Nächsten gleichnishaft zu predigen? Ja, es war gewiss eine schwierige Aufgabe, in dieser Stadt voller okkulter Praktiken den Dienst zu tun, in einer Stadt, in der zudem ein Zauberer namens Simon sein Unwesen trieb. Das entschiedene Auftreten des Petrus hatte schließlich dessen Bosheit stoppen können. Schnell hatten sich seine Befürchtungen als unbegründet erwiesen. Wie segensreich wurde sein Wirken vom ersten Moment an. Wie herzlich wurde er aufgenommen, wie reich von Gott beschenkt. Vielfältig waren die Zeichen, die er mit des Herrn Hilfe tun konnte. Mit Vollmacht trieb er unreine Geister aus und predigte dem Volk das Evangelium von Jesus Christus. Die ganze Stadt war voller Freude, so sagt es Apostelgeschichte 8,8. Sein Wirken war so segensreich, dass davon Kunde bis zurück nach Jerusalem drang zu Petrus und Johannes. Und diese machten sich auf den Weg und kamen, auf dass die Neubekehrten durch Gebet und Handauflegung den Heiligen Geist empfingen. Dieser war noch auf keinen von ihnen gefallen. Bisher waren sie nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Nun unterstützten sie Philippus bei seiner Arbeit und kehrten aber schon bald wieder auch nach Jerusalem zurück. Da erging unvermittelt der Ruf eines Engels des Herrn an Philippus. Aus dieser so ehrenvollen Aufgabe, der sich Philippus gestellt hatte und in der er sich als fast unverzichtbar erwiesen hatte, herauszukommen und einen neuen Auftrag zu übernehmen. Ich könnte mir denken, dass Philippus erst gar nicht so ganz einverstanden damit war. Doch wer Gott ruft, der tut sich schwer wegzuhören. Es könnte ja sein, dass er zögerte. Das kann nicht sein, diese Arbeit hier in Samarien ist so gesegnet. Die Gemeinde braucht mich, gerade jetzt, wo die ersten Früchte geerntet werden können. Aber sicherlich erinnerte er sich auch an die aufrüttelnden Worte Jesu bei seiner Begegnung mit der Samariterin, wie sie ihm von Johannes erzählt worden war. Da heißt es, wer erntet, der empfängt schon seinen Lohn und sammelt Früchte zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr. Der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesagt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Eingedenk dieses Wortes machte er sich, überführt von Jesu Wort, daran, gehorsam der Dinge zu harren, die da kommen sollten. Lasst uns einmal kurz innehalten. Wie findet ihr das, was Philippus tat? War es nicht leichtfertig, dass er hier, jetzt wo er alles aufgebaut hatte, es zurücklassen sollte, eine neue Aufgabe zu übernehmen? Wie würde es wohl ohne ihn weitergehen in Sebaste und in den anderen Städten Samariens? Würde sich die kaum gefestigte Gemeinde halten können? Bestand nicht die Gefahr, dass die okkulten Mächte wieder Überhand gewinnen konnten? Konnte er das überhaupt verantworten? Sich so einfach in die Wüste schicken lassen, ohne Wissen, wozu? Vielleicht irrte er sich ja auch. Schon so mancher hatte nach langer Wüstenwanderung Stimmen gehört oder gemeint, Stimmen zu hören und war einer Fata Morgana erlegen. Nun, Philippus gehorchte. Ihm war der Gehorsam wichtiger als das eigene Wollen und als seine persönlichen Wünsche. Dieser Engel des Herrn muss wohl eine sehr beeindruckende Gestalt gewesen sein. Dennoch war es sicherlich nicht leicht, diesen Weg zu gehen. Er hatte die frohe Botschaft in ganz Samarien verbreitet. Seine Arbeit der Gemeindemission war ganz sicher eine Aufgabe, in die Gott ihn auch gestellt hatte. So denken wir vielleicht, liebe Brüder und Schwestern. Ist es nicht so, wenn wir aus einer Aufgabe herausgerufen werden, die uns Spaß macht und in der wir erfolgreich sind, weil sie uns Anerkennung und Geltung verschafft? Nicht so Philippus. Und Philippus zögerte nicht. Der Engel des Herrn sagte: Steh auf, Philippus. Und Philippus stand auf und ging. Philippus gehorchte seinem Herrn auf Vertrauen. Denkt einmal nach, wie geht es uns, wie geht es dir? Bist du auch bereit, loszulassen, bedingungslos Ja zu sagen zu Jesu Ruf und zu gehen, wenn der Herr dich ruft? Bist du bereit, Gott zuzutrauen, es auch ohne dich zu schaffen, seinen Willen durchzusetzen und sein Werk fortzuführen und zu vollenden? Oder kann Gott das nicht ohne dich? Ist er so schwach, dass er deine Hilfe braucht? Philippus stand auf und ging hin, gehorsam, auf Hoffnung, in Erwartung des Auftrags, den der Herr ihm stellen wollte. Doch kehren wir zurück zum Kämmerer auf die öde Straße von Jerusalem nach Gaza. Noch immer liegt dort die Mittagshitze flimmernd über der staubigen Handelsstraße von Kleinasien nach Ägypten, auf der ein Mann mit seinem Wagen gen Süden strebt. Trotz der Hitze, die eigentlich eher zum Ruhen einlädt, denn zu konzentrierter Gedankenarbeit. Er ist in der hebräischen Sprache geschriebene, anspruchsvolle Textrollen vertieft in etwas, das ihn immer mehr fesselte und nicht mehr losließ. Dieser geheimnisvolle Text und diese eine Frage, die ihn dazu veranlasst hatte, die Reise von 4000 Kilometern auf sich zu nehmen. 2000 Kilometer hin, 2000 zurück. Und das bedeutete einiges in der damaligen Zeit, auch wenn es in einer hochherrschaftlichen Kutsche war. Ja, er hatte diese Strapaze auf sich genommen, allen Gefährdungen zum Trotz, entgegen aller Widerstände am Hof der Kandake, der Mutter des Königs von Äthiopien. Er hatte vermutlich große Überwindungskünste aufwenden müssen, für eine so lange Zeit freigestellt zu werden von seinen Aufgaben, zumal aus einem Anlass, den wohl kaum einer am Hofe verstanden hat. Er war ein Mächtiger im Staat und ein Eunuch, der nach Auffassung der kleinen jüdischen Kolonie auf der Nilinsel Elefantin nach Mose 5 oder 5. Mose 23 ohne die geringste Chance war, in die jüdische Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Welch eine Schmach, welche Selbsterniedrung für den mächtigsten Mann Ägyptens, dem auch seine herausgehobene gesellschaftliche Stellung es wohl verboten hätte, sich mit den Juden allzu gemein zu machen. Er, der nach jüdischer Auffassung nicht zu Gott kommen konnte, hatte nicht locker gelassen, er wollte es genau wissen, er wollte die letzte Gewissheit haben. Ja, es war ihm zur einzigen Frage geworden, die ihm wichtig war. Er hatte in seinem Leben alles erreicht, fast nichts musste er entbehren. Aller Reichtum stand ihm als Schatzverwalter des Reiches offen. Doch das war ihm nicht mehr wichtig. Nur noch die eine Frage gab es zu klären. Gab es ihn, diesen allmächtigen und einzigen Gott, diesen Schöpfer Himmels und der Erden, von dem die Juden immer wieder sprachen? Und wie konnte er, der Eunuch und Heide, zu diesem Gott kommen, dem er doch so fern stand? Die Gottesfrage ist wohl eine, der sich jeder von uns in seinem Leben einmal stellen muss. An ihr kommt niemand vorbei, auch nicht der Kämmerer von Äthiopien. Und so war er aufgebrochen aus der Stadt Meroe in Äthiopien und hatte sich auf die weite und entbehrungsreiche Reise, an deren Endpunkt Jerusalem stand, die heilige Stadt der Juden, gemacht. Wie sehr hatte ihm sein Herz geklopft vor Hoffnung und Sehnsucht und wie enttäuscht war er wohl gewesen, als es ihm zur Gewissheit wurde, was er verdrängt hatte und nicht wahrhaben wollte, nämlich, dass ihm, dem höchsten Würdenträger Ägyptens, Äthiopiens, der Zugang zum inneren Tempelbezirk versperrt blieb. Ihm, der in Ägypten jede Tür öffnen konnte, dem alles offen stand. Und so blieb ihm nur der äußere, für Heiden zugängliche Bereich. Hier hatte er sich tagelang aufgehalten, das Gespräch gesucht, diskutiert und wohl auch gebetet zu diesem unsichtbaren Gott. Und schließlich war es ihm gelungen, von einem Juden, dessen Vertrauen er nach und nach erworben hatte, einige Schriftrollen mit den überlieferten Worten dieses Gottes zu erwerben. Das war schon etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches, aber dank seines besonderen Status und seines Reichtums war es ihm schließlich gelungen, einige Rollen zu erwerben. Diese Rollen waren ihm ein Schatz, den er nun nicht mehr lassen wollte. Wie tiefgründig waren die Gedanken, wie fremd und doch anziehend die Botschaft. Und dann hatte ihm ein Schriftgelehrter etwas anvertraut, was ihn hatte aufhorchen lassen. Es sollte es ihm, einem Eunuchen, nicht unmöglich sein, ein Kind Gottes zu werden. Jesaja 56, Vers 3, auch Jesus in Matthäus 19, Vers 12. Er hatte es nicht ganz verstanden, er hatte es nicht glauben können, aber diese Hoffnung trug ihn nunmehr. Er wollte es ganz genau wissen und so studierte er denn das Buch des Propheten Jesaja auf der Suche nach dem für ihn lösenden Wort. Er grub sich förmlich hinein in dieses Dokument der Weisheit, von dem er so vieles nicht verstand. Er hatte gehört, dass sich auch die Juden um dieses schwer verständliche Wort stritten. Wer war der, von dem da berichtet wurde? War es der Prophet? War es das Gottesvolk? Die Juden? Oder war es der Messias, von dem viele redeten? Er musste es unbedingt herausfinden. Verstehst du auch, was du da liest? Ein junger Mann, den er gerade überholt hatte, rief ihm zu. Verstehst du, was du da liest? Der junge Mann rief noch einmal. Der Kämmerer schaute vom Wagen herunter und blickte in das Gesicht eines ihm freundlich zulächelnden jungen Mannes. Ihm war, als hätte ihm der unbekannte Gott, den er so sehr suchte, gerade in diesem Mann jetzt den Boten geschickt, der ihm das unverstandene Wort entschlüsseln sollte. Nein, antwortete er, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus geschwind, zu ihm heraufzusteigen, auf den Wagen und die Schrift gemeinsam mit ihm auszulegen. Ich bitte dich, hob er an, von wem redet der Prophet das? Von sich selbst oder von jemand anderem? Unterbrechen wir ein weiteres Mal kurz. Was für eine Gelegenheit. Das ist doch eine der Situationen, auf die wir immer warten, dass da einer auf uns zukommt und uns fragt. Was für eine Gelegenheit für Philippus. Da war einer mit einem offensichtlich schwierigen Problem, einem Wort, was er nicht verstand, in einer Fremdsprache, bei der er Hilfe brauchte. Die Worte wollten nicht nur verstanden werden, der Text stellte sozusagen eine existenzielle Herausforderung dar. Es ging um Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden. Und da war der eine, der genau wissen wollte, aber nicht nur wissen, es ging um mehr. Für die Erkenntnis allein fuhr man damals keine 4000 Kilometer weit. Damals nicht und heute nicht, trotz Verkehrsfunk und Staumelder und allen Bequemlichkeiten, die wir haben. Es ging um viel mehr. Da war das fragwürdige Wort. Der Bericht zeigt, dass der Kämmerer es sehr ernst nahm, dass er fest daran glaubte, dass dieser Text sein Problem lösen könnte. Die Situation war doch folgende. Der Kämmerer studierte die gerade erworbene Schriftrolle mit dem Wort Gottes. Neben ihm im Wagen saß einer der Jünger Jesu, ein Zeuge der Auferstehung. von der so viel die Rede war. Der Kämmerer wollte mehr wissen von diesem Jesus. Gab es diesen Mann wirklich, diesen Sohn Gottes, der auferstanden war von den Toten und alle Sünde, alle Schuld von uns nimmt, neues Leben schenkt, denen, die daran glauben? Er selbst war hochmotiviert. Dass er die Zusammenhänge begreifen wollte, hätte wohl jeder verstanden, so offensichtlich war die Situation. Philippus wurde unvermittelt klar, warum ihn Gott herausgerufen hatte auf die Landstraße, den Highway Ägyptens, warum er den langen Weg hatte auf sich nehmen müssen. Hier ging es nicht um einen Volkshochschulkurs und hier ging es um eine existenzielle, wichtige Frage, nämlich es ging darum, was Leben und Tod bedeuten könnte. Freude erfüllte sein Herz. In seinem Inneren lobte er seinen Gott, dankte und pries ihn, dass er hier vor diesem bedeutenden Mann seiner Zeit den Erlöser bezeugen durfte. Und dann noch so bequem, sozusagen erster Klasse. Und er fing an zu reden, wie der Herr es ihm befahl. In der Schrift steht, Philippus aber tat den Mund auf und fing an mit diesem Wort der Schrift und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Ja, nur er, Jesus, seine Zeichen und Wunder, seine Passion und das Geschehen von Karfreitag und Ostern sind der Schlüssel, der die Worte des Propheten Jesaja erschließt. Das Evangelium von Jesus, die ganze unfassbare Botschaft von Jesus, von seinem Wirken und von seinem Stellvertretertod am Kreuz. Oh, wie vollmächtig mögen diese Worte wohl gewesen sein, die nur so aus seinem Mund heraussprudelten. Welch ein Wunder, dass es gerade dieser Text war, den der Kämmerer erworben hatte. Diesen Text, der wie kaum ein anderer in das Zentrum des Heilsplanes Gottes weist. Auf Jesus, das Opferlamm, das die Schuld aller Menschen auf sich nahm. Auf Jesus, der Gehorsam übte und den Weg der Passion für uns ging bis zum Märtyrertod am Kreuz und der, wie Psalm 22 es in unübertrefflicher Weise beschreibt, für uns litt und das Opfer brachte, um uns mit Gott zu versöhnen. Wie gerne würde ich uns alle mit hineinnehmen in diese Stunde, in der dem Kämmerer von Äthiopien die Augen geöffnet wurden, als ihm alles klar wurde, als keine Frage mehr offen blieb, der Schatten von seinen Augen fiel und der Nebel seiner Gedanken sich mehr und mehr lichtete, bis das Licht Gottes, diese alleinselig machende Morgenröte der Gewissheit, bis das strahlende Licht des Tages, die erlösende Wahrheit Jesu, sein ganzes Herz ergriff und nur noch einen Wunsch zuließ, nämlich dieses Wort ganz und wirklich zu verstehen und ihm sein Leben zu weihen, es Jesus zu übergeben, Schluss zu machen mit der Vergangenheit dieser gottgleichen Verehrung der Kandake und sich ganz ihm zu übereignen, ganz eins zu werden, eine neue Kreatur über den Tod des alten Menschen hinweg. Das Handeln Gottes an ihm erforderte einen Herrschaftswechsel und nichts sollte den Kämmerer noch davon zurückhalten, diesen Herrschaftswechsel zu vollziehen. Und so platzte es heraus aus ihm, als sie an einem Wasserloch vorbeifuhren. Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Nach dem Geschehenen eine ganz natürliche, eine leicht verständliche Frage. Eines wird hier allerdings deutlich, der Kämmerer muss bei seinem Aufenthalt in Jerusalem oder bei seinem Gespräch mit Philippus von der Bedeutung der Taufe als Element der Bekehrung und Neugeburt erfahren haben. Vers 8, 37 allerdings findet sich erst in späteren Übersetzungen. Es lautet, Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Die Reaktion kam so überraschend wie schnell. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Die Taufe ist heute etwas, das prinzipielle Probleme aufwerfen könnte. Wie viel Wasser brauchten sie? Wie tief musste es sein? Stehend oder fließend? Wer konnte Taufpate sein? Reichten 1 bis 2 Stunden Taufunterricht aus? Über diese formalen Fragen kann ihre wirkliche Bedeutung leicht in den Hintergrund treten. Was tat Philippus auf des Kämmerers Frage hin? Wir lesen es in Apostelgeschichte 8. Ich zitiere: Und so hielten sie an, und Philippus taufte ihn auf den Namen des Vaters und des Sohnes, und der Heilige Geist nahm Besitz von ihm. Punkt. Und so hielten sie an, und Philippus taufte ihn auf den Namen des Vaters und des Sohnes, und der Heilige Geist nahm Besitz von ihm. Punkt, Punkt. Klartext gesprochen. Wie gut, dass es Philippus war, dem der Kämmerer von Äthiopien begegnete. Er war einer der sieben und von der Gemeinde Jerusalem zum Dienst berufen als Diakon. Unser heutiges Evangelium hatte davon berichtet. Ich bin mir nicht sicher, ob wir genauso gehandelt hätten, wie es hier beschrieben ist. Ob wir den Kämmerer wohl auch getauft hätten? Schließlich leben wir im Zeitalter der kritischen Vernunft. Da ist man nicht leichtfertig. Da wird zuerst das Für und Wider abgewogen, überlegt, welche Schriftstellen als Entscheidungshilfen heranzuziehen wären, vielleicht auch um Bedenkzeit gebeten. Bei Philippus war das ein wenig anders. Er antwortete, wie das Wort es ihm gebot. Der Kämmerer glaubte und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seine Straßen fröhlich. Er zog seine Straßen fröhlich. Ein Nachmittag, vielleicht eine Stunde seines Lebens, hatte dies bewirkt. Er zog seine Straße fröhlich, weil er wusste, welches Heil ihm widerfahren war. Es bedurfte nicht mehr der Begleitung durch Philippus. Seine Sehnsucht war gestillt. Seine Hoffnung hatte ihr Ziel gefunden. Ein Ziel, das ihn nie mehr loslassen würde. Er hatte das Vertrauen, dass wer sich dem Herrn übereignet, auch von ihm geführt wird. Und so war er denn, so sagt es zumindest die Tradition, der erste Nichtjude, der die Taufe empfing. Zwei Mauern waren gefallen. Die Mauer der Herkunft, die alle Menschen, die nicht dem Gottesvolk angehörten, von Gott trennte, und die Mauer seines Geschlechts, das wir hier stellvertretend sehen können für alle anderen Bedingungen, die einen Menschen vom Herrn trennen können. Jesus hatte alles aus dem Wege geräumt. Er aber zog seine Straßen fröhlich. In der Taufe handelt Gott. Wir haben das auch schon in der letzten Woche gehört, in der Predigt von Bruder Nessvogel. Sie ist eine Predigt mit Wasser zu Gottes Ehre. Und wir können nicht mehr, als sie mit Freuden annehmen zur Ehre Gottes. Nun, liebe Brüder und Schwestern, lasst mich ein letztes Mal innehalten. Jesus hat alle Hindernisse aus dem Wege geräumt für diesen Kämmerer aus Äthiopien. Muss ich noch erwähnen, dass er das nicht nur für ihn tat, für den obersten Beamten am Hofe des Pharao, der ägyptischen Herrscherin, nicht dem Pharao, der ist ja nebenan, etwas südlich davon, sondern dass er es auch tat für jeden, der hier in diesem Raum ist, hier in Hannover, am alten Flughafen. Vielleicht ist ja jemand unter uns, der auch noch unterwegs ist in der geistlichen Wüste, auf dieser staubigen und hoffnungslosen Straße von einem Ort zum anderen. Wenn dies so sein sollte, rufe ich ihm zu: Freue dich, denn auch dir macht Jesus dieses Angebot. Auch bei dir gibt es nichts, was dich von Gott trennen müsste. Und sei es auch noch so schlimm, Jesus Christus starb für dich, ja wirklich, auch für dich. Wenn du nun merkst, dass Gott dich anrührt in dieser Stunde, so dulde keinen Aufschub und mach du dich auf dem Weg, den auch der Kämmerer von Äthiopien ging. Vertraue du dich dem Herrn an, sag Ja zu ihm und leg ihm all deinen Schutt vor die Füße. Lasst uns Jesus im Gebet bitten, dass er all die sündig gewordene Sünde von dir, von uns nimmt, auf das wir sagen können, und wir ziehen unsere Straße fröhlich. Welche Schlussfolgerung ziehen wir aus dem Erlebnis des Kämmerers? Zunächst einmal sehen wir, Gott handelt. Gott führt dort auf der Landstraße die Regie. Ein schlechter Tag für Beförderungsunternehmer, nebenbei gesagt. Philippus wird zielgenau entrückt. Gott handelt durch ein mehrfaches Wunder, indem er den Engel des Herrn mit einem Auftrag zu Philippus schickt, indem der Geist Philippus die Regieanweisung gibt, tritt er zu und halte dich zu diesem Wagen, und indem er Philippus und auch dem Kämmerer die rechte Frage ans Herz legt, die Frage, die mitten hineinzielt ins Evangelium. Es geht dem Kämmerer nicht darum, sein theologisches Wissen zu vervollständigen. Das Ganze ist keine intellektuelle Frage. Er glaubte von ganzem Herzen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er ihn braucht. Indem er das Herz des Kämmerers anrührt und ihm Glauben schenkt und die Sehnsucht aufs Herz legt, sich taufen zu lassen. Und letztens, indem er der Geist des Herrn, den Philippus, entrückt. Gott ist der Handelnde. Die Stunde ist sein und nichts kann ihn aufhalten. Philippus ist voll des Geistes und der Weisheit, Apostelgeschichte 6,3. Und ganz im Dienste des Herrn vollbringt auch er Zeichen und Wunder und stellt seine eigenen Pläne zurück. Bemerkenswert, wie schon gesagt, ist auch die Taufe selbst. Nicht, wenn wir sie einmal vergleichen mit einer Taufe, wie wir sie kennen. Kein Tauflehrplan, keine Bedenkzeit, keine besondere Liturgie, nur die existenziell wichtige Frage, was und wer hindert mich daran, getauft zu werden? Nun, dass er von Herzen glaubt, das ist alles, worauf es hier ankommt, ganz nach Markus 16,16. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Gott stellt keinen Forderungskatalog auf. Der Glaube ist alles, wessen es bedarf. Und selbst der ist im Letzten ein Geschenk. Die Reaktion des Kämmerers auf Philippus lässt erkennen, wie sehr sein Herz angerührt ist. An die Römer schreibt Paulus, Kapitel 6, Vers 3 und 4, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wie hätten wir reagiert? Oder wäre für uns die Begegnung in der Wüste eine der vielen ungenutzten Situationen unseres Lebens, dass da wir versäumen, weiterzugeben, was wir kostenlos empfangen haben. Kostenlos, aber nicht umsonst. Bitten wir den Herrn, dass er uns gebrauchen möge für seinen Dienst, für seine Aufgaben, die er für uns hat. Die Geschichte des Kämmerers von Äthiopien geht zu Ende. Bleiben ein paar Nachbemerkungen. Äthiopien wurde im 4. Jahrhundert als erstes christliches Staatsgebilde der Erde, wohl auch als Frucht einer Saat, die hier in der Wüste zwischen Gaza und Jerusalem gelegt wurde. Philippus wurde, wie andere vor ihm, vom Herrn entrückt, wie Elia, wie Hesekiel. Er nahm die neue Aufgabe in Caesarea, die ihm der Herr anvertraute, fröhlich an. Wir hören noch einmal von ihm in Apostelgeschichte 21, Vers 7, als Paulus ihn als einen der sieben kurz vor seiner endgültigen Verhaftung in seiner Heimatstadt besuchte. Zu diesem Zeitpunkt hat Philippus eine Familie gegründet und ist Vater von vier Töchtern. Philippus war wohl keiner der ganz Großen im Reiche Gottes, doch er war ein bedeutender Arbeiter im Weinberg des Herrn. Was ihn auszeichnete, war seine Treue, mit der er seinem Herrn diente, nicht um Ruhm und Ehre, sondern aus Liebe und Gehorsam. Er wusste, dass nicht er wichtig war, sondern Gottes Wort, in dessen Dienst er sich gestellt sah. So sei er uns ein Vorbild, dass auch wir gehorsam sind wie er, dass wir Freude am Wort haben, wie der Kämmerer von Äthiopien, und zuversichtlich unseren Weg gehen, auch in fremdem Land, in einer Welt, die so wenig wissen will vom Worte Gottes. Aber gerade deshalb hat Gott ihn und auch dich und mich gerufen, sein Wort weiterzutragen. So wollen wir Gott bitten, uns offene Ohren zu schenken für sein Wort, für seinen Ruf an uns, auf dass wir ihm folgen und die frohe Botschaft verkündigen, sodass noch viele ihm begegnen in der Wüste des Lebens unserer Zeit. Ich schließe mit der Freude, die einem immer wieder entgegenkommt, wenn man in dem Philipperbrief liest. Die Freude in Samaria, als Philippus das Evangelium verkündet, Kapitel 8, Vers 8. Die Freude des Philippus, das Evangelium verkünden zu dürfen und sozusagen als Zugabe, das freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch, Philipper 4, 4. Und die Freude am Herrn sei eure Stärke. Nein, nicht sei eure Stärke. Die Freude des am Herrn ist eure Stärke. So sei es. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, Herr, dass du zu uns sprichst und dass wir hören dürfen. Danke, dass du ein handelnder Gott bist, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du uns reich beschenkst in deinem Wort und uns Wege weist, die wir gehen können. Herr, gebrauche du uns. Hilf uns, etwas zu sein zum Lobpreis deiner Herrlichkeit und hilf du uns, Frucht zu tragen und Zeuge zu sein vor dieser untergehenden Welt. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.